Herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Sani und ich haben heute eine vertraute Stimme zu Gast. Ich habe nochmal nachgeschaut. Luca Piccone war bei uns in den Folgen 116 und 117 da. Damals haben wir ganz viel über Bulgarien gesprochen und Luca hat auch zusätzlich Tipps gegeben für Italien, Kroatien und Slowenien. Heute reisen wir mit ihm in das Piemont. Hi Luca.
Hallo ihr beiden.
Hallo. War das richtig? Muss ich direkt fragen. Heißt es das Piemont?
Ja, ich habe extra nachgeschaut.
Oh, es geht sofort los, sofort was gelernt. Ich hätte den Piemont gesagt.
Jetzt kann ich ja nochmal was nachlegen. Wisst ihr, warum der Name Piemont, wo das herkommt? Also das ist eigentlich ai piedi dei Monti, am Fuße der Berge. Und das war geografisch und das daher kommt der Name.
Ah. Natürlich, jetzt wo du sagst, ganz klar für alle, die Latein oder romanische Sprachen können, ich hab's mir so noch nie auseinandergelegt. Ich hab's und ich muss das direkt zu Eingang sagen. Ich hab's natürlich im Ohr aufgrund der Kirche. Und ich weiß nicht, wie es euch Zuhörern geht, wann ihr das erste Mal mit dem Piemont, was ist es dann? Jetzt haben wir hier mit das trotzdem Piemont. Da sind wir ja trotzdem maskulin, da haben wir ja in Deutschland nichts anderes für, sprachlich. Also Neutrum wird dann zu maskulin, also mit dem Piemont zu tun gehabt haben, kleine Deutschstunde. Und zwar durch die Werbung der ganz berühmten Praline mit Kirsche und Schnaps. Und ich freue mich so sehr auf diese Folge, denn ich war noch nie dort und ich möchte unbedingt hin, weil die Zuhörer wissen es, Genuss ist ganz vorne bei mir. Und ich habe das Gefühl, im Piemont gibt es alles. Es gibt irgendwie nichts, was es nicht gibt. Es gibt von Trüffel über eben dann auch die Schokoladenseiten, da sprechen wir noch drüber, Wein, Wurstwaren, ach eigentlich einfach alles, was La Dolce Vita ausmacht. Und deswegen, ja, ich freue mich absolut auf diese Folge und Luca wird uns jetzt mitnehmen. Einmal, wo sind wir geografisch und das andere, was ist gerade, sagen wir, in aller Munde im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt gerade ist Trüffelhochsaison, oder?
Ja, jetzt ist genau der Zeitpunkt, so Oktober bis Ende November. Mhm. Und das ist die goldene Zeit, ja, von dem weißen Trüffel von Alba. Mhm. Und ist natürlich diese weltberühmte Delikatesse. Also. Und man weiß ja auch, erstens schmeckt sie natürlich fabelhaft, aber die hat auch ihren Preis.
Ja, das wollte ich jetzt fragen. Also der Unterschied nochmal zwischen weißem und dunklen Trüffel, aber da gibt's den weißen und der ist sauteuer.
Der ist dann schon der ganz besondere.
Hunderte Euro Unterschied. Hunderte.
Ja, natürlich. Also, ja. Also wenn du da ein paar Kilos...
Der ist aber auch lecker.
Nee, also das ist jetzt genauso die Zeit und es ist natürlich auch, dann gibt's auch den einen oder anderen, der vielleicht sich mehr mit Piemont auseinandergesetzt hat und natürlich dann auch diese Trüffelreisen macht, die natürlich spannend sind. Ja, der Piemont, der liegt ja zwischen der Ligurien, zwischen der Lombardei und entsprechend auch dem Ostertal und dann ist es ja auch angrenzend zu Frankreich und der Schweiz. Mhm. Also die Region Piemont. Und ist eine weitläufige Region. Und wie du vorher gesagt hast, es ist so ein bisschen so, finde ich, eine unaufdringliche Region. Man kennt sie vielleicht nicht so stark, aber sie bietet extrem viel und hat nicht nur jetzt vom Genuss her, hat auch wirklich traumhafte Landschaften. Also man findet dort diese auch sanften und wunderschönen Landschaften. Dann gibt es ja im Hintergrund eben diese die Alpen, wirklich atemberaubende auch hier Panoramablicke, die man da hat und auch viele, viele prunkvolle historische Häuser. Man hat viele auch kleinere Dörfer oder einfach so Residenzen, prächtige, die auch restauriert wurden. Man hat so eine Mischung zwischen Bauernhäusern und Bauernhöfe, Agriturismi, aber man kann genauso auch dann in den Alpen dann auf eine Almhütte gehen. Also es ist eine unglaubliche Mischung und dann hat man so Städte wie Turin.
Ja. Und du hast schon Residenzen gesagt, in einem Vorort von Turin hat in einer Residenz, benutze ich das Wort nochmal, Cristiano Ronaldo ja die letzten 2 Jahre gelebt, denn er hat ja bei Juventus Turin gespielt. Und da habe ich auch mitbekommen, dass ganz viele Menschen dorthin gepilgert sind, nur wegen ihm. Ja, also das ist ja auch nochmal etwas, vielleicht wo nochmal mehr Touristen hinzugekommen sind, aber du hast es schon gesagt, im Vergleich zu anderen Gegenden Italiens ist das Piemont touristisch dann noch nicht so sehr erschlossen, beziehungsweise auch nicht so nachgefragt, kann man das sagen?
Ja, definitiv. Also wir spüren das ja auch jetzt, wenn wir die verschiedenen Regionen in Italien dann auch hier anbieten, ist es ganz klar, sind es die Inseln, ob das jetzt zum Beispiel Sardinien, Sizilien oder bei uns natürlich auch sehr stark Kalabrien oder dann Gardasee, Südtirol. Aber Piemont ist wirklich überschaubar von den Zahlen.
Schade, denn in Wahrheit habe ich jetzt gemerkt, muss man ganz oft auch durchfahren. Und das ist dann ja fast schon einfach, wie soll man sagen, da lässt man was rechts, links liegen, was ein Besuch wert ist oder ein Umweg wert ist. Ich habe mir angeschaut, wenn ich zum Beispiel an die Côte d'Azur möchte und ich komme eher so aus dem südlichen Bereich, Bayern etc. pp. Oder was weiß ich, Provence oder so. Man fährt durchs Piemont und oder kommt vielleicht auch, das war eine Erkenntnis von mir, am Lago Maggiore schon am Piemont vorbei. Oder ja, ist dann sogar schon, wenn man auf dem Westufer, am Westufer ist, glaube ich, auch schon im Piemont. Also
ja, genau, richtig, weil der gesamte Westufer gehört dann zur Region Piemont.
Und
ja. Und das ist ja auch vielleicht auch die lebendigere oder bekanntere Seite vom Lago Maggiore mit so Orten wie Stresa oder dann hast du auch die Borromäischen Inseln, Isola Bella, die man da besuchen kann. Also es ist wunderschön.
Ja, ich muss auf jeden Fall diesen Stopp einlegen. Das habe ich für meine nächste Route auch schon eingeplant. Ich habe auch so romantische Bilder jetzt, seitdem ich mich damit beschäftigt habe, von Märkten im Kopf. Also zum einen jetzt gerade im Moment durch die Trüffelsaison hört man ja von großen Märkten oder bekannten Märkten, wo dann wirklich Tausende von Euro für weißen Trüffel bezahlt wird. Aber die Märkte gibt's, so wie ich es jetzt verstehe, auch ganzjährig oder nur dann halt nicht mit dem weißen Trüffel.
Die gibt's auch ganzjährig, ganz genau. Der Weiße ist natürlich etwas ganz Besonderes und da ist es einfach diese Zeit, die man einfach so festlegt in diesen 2 Monaten. Und aber du hast es vorher angedeutet. Es ist so ein bisschen, ich glaube, was die Region Piemont wirklich ausmacht, vielleicht ist sie so ein bisschen auch vergessener, weil man keinen direkten Zugang zum Meer hat. Den hat man natürlich über Ligurien und ist auch leicht zu erreichen. Aber man vergisst, wie viele Möglichkeiten man auch eben in dieser Region erleben kann und auch reisen kann. Also ob das jetzt das Thema ist, was du angesprochen hast mit Lago di Maggiore oder auch Lago d'Orta ist auch nochmal ein ganz kleinerer, aber Lago Maggiore ist etwas ganz Besonderes, wo man auch so dieses Flair hat. Das ist ja auch vom Klima her auch immer sehr angenehm. Gleichzeitig hat man aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn jetzt nicht die Trüffelzeit ist, hat man dann die Weinanbaugebiete, man kann wunderbare Degustationen machen. Die ganze Slow Food, also diese ganze Tradition und diese Kultur, die kommt ja aus dem Piemont raus. Also entsprechend auch, vielleicht hat es der ein oder andere stärker schon gehört gehabt, also dieses einfach auch, nicht nur der biologische Landanbau, aber eben qualitativ und einfach auch diese Langsamkeit und auch im Tourismus eher die Langsamkeit und dieses Genießen auch einfach. Das ist etwas, was einfach so ein bisschen auch in dieser Region zu spüren ist, egal wo man hingeht.
Ja. Also mehr Qualität als Quantität. Ja. Also nicht, dass ich sonst sagen will, dass auf Quantität gegangen wird in anderen Regionen. Aber man findet sie eigentlich, so wie ich mir das jetzt mal angeschaut habe, wenn man auch Weingüter und so recherchiert, dann geht man sehr auf Qualität. Und das bringt mich, und natürlich, wie du auch gesagt hast, nachhaltigen Anbau, es bringt mich aber auch dahin, dass es vielleicht eine Region für Kenner ist und auch für Menschen, die bereit sind, das zu bezahlen. Also wenn jetzt vielleicht wir, ich sag jetzt mal so, in West- und Süddeutschland das nicht auf dem Schirm haben, weiß denn der gebildete, anspruchsvolle Italiener, dass Piemont dann so sein Mekka ist, wo er hinpilgert?
Ja, definitiv. Also es ist schon so, dass die Region bekannt ist in dem Bereich. Und gerade auch, das ist vielleicht auch etwas, ja, Gesamtitalien hat ja auch immer so ein bisschen dieses Thema, gerade bei Lebensmitteln oder auch eben beim Essen, beim Genießen, diese Qualität, also diesen Qualitätsanspruch. Und dadurch, dass dort auch dieses Low Food eben geboren wurde, ist es etwas, was doch sehr gerne auch entsprechend auch von den Italienern genutzt wird. Also gerade jetzt auch die aus der Ecke, aus der Lombardei.
Ja.
Ist es ja so, dass dann gerade alle, die Mailänder beispielsweise, die gehen natürlich gerne auch mal nach in den Piemont, in das Hinterland auch, ja. Und natürlich dann auch nochmal nach Ligurien runter, wenn es ans Meer geht. Aber gerade so das ist Hinterland, wenn man jetzt drüber spricht, zum Beispiel Barolo, Bra, Alba, Asti, das sind ja alles so Orte, die von Mailand ja nicht so weit entfernt sind.
Und alles Orte, die ich eher in flüssiger Form kenne. Auch da wieder, wir haben uns seit Jahrzehnten mit diesen Namen beschäftigt und waren aber noch nie da und hatten kein Bild, also ich zumindest hatte kein Bild im Kopf. Ich muss zugeben, wenn ich als, ich hätte jetzt fast gesagt Jugendliche, aber nein, natürlich war ich 18, Asti getrunken habe, damit hat man so als junges Mädchen quasi den Einstieg gefunden, weil es ja doch auch süßlich ist, dann hätte ich niemals gedacht, dass ich da jetzt Urlaub machen möchte, nachdem ich Bilder davon gesehen habe und von dieser ganzen Ecke. Also da kann natürlich sind die Güter dann auch wieder ein Botschafter oder die Marken oder Sortennamen sind auch ein Botschafter. Also Asti oder ja klar Barolo als Aushängeschild für Rotwein. Ich glaube, das ist uns alle ein Begriff, aber wenn man jetzt jemanden fragt, wie sieht es denn da aus, wo der Barolo angebaut wird oder geerntet wird, dann müsste ich auch passen. Also ich stelle mir vor, hügelige Landschaft, Weinberge, ist das ähnlich wie Toskana? Was ist der Unterschied?
Also ich finde schon, man hat ja diese, also man nennt sie ja Lange, es gibt jetzt Wasserlange, Alter Lange. Mhm. Und die beiden sind jetzt so, also das eine ist dann das Gebirgige, das Alter, und Wasser ist dann diese Ecke hier, wo wir gerade drüber sprechen, auch mit den Weinanbaugebieten. Und das ist schon sehr sanft. Das sind sanfte Hügellandschaften. Ich finde sie zum Teil auch ähnlich wie in der Toskana, vielleicht manchmal sogar ein bisschen grüner, meiner Meinung nach. Und finde ich sehr, sehr, also es ist wirklich, wenn man so entlang fährt durch diesen Hügellandschaften, ist es ein Traum. Und man kommt natürlich auch immer wieder in diesen Orten, wie es da in ganz Italien auch gibt, aber gerade auch hier so diese kleineren Orte, wo halt immer wieder entweder dann ein Palast ist oder es ist dort einfach eine Festung oder es ist immer etwas Besonderes dann auch, was man dort erleben kann. Und dann gibt's natürlich auch wunderbare Restaurants. Ja? Mhm. Also es gibt ja von den Michelin sehr teuren Restaurants, die beispielsweise auch in so Klostern sind oder etc. Oder vielleicht sogar auch ein Relais, also so Boutique-Hotels, die daraus entstanden sind und dann dazu auch natürlich so eine Sterneküche. Aber genauso gibt es auch dann die Osteria, die einfach, gibt es ja genügend, die familiär geführt sind, die wirklich top sind. Also
bei dem Stichwort Osteria meldet sich dein Hund wieder, Luca.
Und bei Osteria frage ich mal jetzt den Experten, was ist denn der Unterschied zu einem Restaurant? Denn das weiß nicht jeder. Kann der Luca uns mal kurz erklären?
Ja, die Osteria ist sozusagen ein bisschen so ein, das ist nicht wirklich, das ist etwas, die einfachere, also die sogenannte einfachere Küche, ja, und die meistens auch immer so ein bisschen dieses Gefühl ist, dass es ein Familienbetrieb ist und dass dann eben auch man, das ist ja auch oft dann die Hoffnung mit, dass die Mama dann kocht und das ist so etwas, dieses, wo du sagst, du kannst dort, ja, genau, oder die Nonna. Und am besten, dann schaust du immer, wenn die Karabiniere vorher davor geparkt haben, dann weißt du, da kann man hingehen und gut essen. So ungefähr ist es dann. Also das ist so ein bisschen so diese Mischung. Also die Osteria ist eher einfach, aber eben trotzdem sehr schmackhaft. Und es kann manchmal auch sehr traditionelle Gerichte dort geben.
Ich bin großer Fan. Also wenn ich in Deutschland auch sehe Osteria, dann ist das mein Go-To-Place. Dann gehe ich lieber dahin als in eine Ristorante. Ich habe da sehr viele gute Erfahrungen mitgemacht. Ich mag auch das Typische. Und das suche ich dann natürlich auch, wenn ich unterwegs bin. Um mobil zu sein, Luca, was würdest du uns empfehlen? Also schon das Thema Eigenanreise, also mit dem eigenen Auto unterwegs sein, damit man auch möglichst vor Ort viel sieht und mobil ist?
Ja, finde ich schon. Ich glaube, das ist die beste Wahl. Weil man ist ja, zum Beispiel, wenn man in Turin ist, man könnte auch in Turin bleiben. Das ist oft so, dass du mit einer Stunde, eineinhalb Stunden, ob du jetzt zum Lago Maggiore, ob du dann in die Alpen fährst, ob du dann zum Beispiel in den Weinanbaugebieten fährst, das alles ist ja leicht erreichbar. Sogar das Meer könntest du in eineinhalb Stunden erreichen ungefähr. Also von dem Punkt her kann man das so gestalten. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man eben das Auto hat und man macht so eine Mietwagenrundreise, die man sich selber so zusammengestellt hat. Und dann kann man ja wirklich, also Turin sollte man auf keinen Fall auslassen, weil das
erklär uns kurz der traumhaftesten Städte. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier blank, weißes Blatt Papier. Gerade hattet ihr Fußball erwähnt. Wieder mal offensichtlich hat Cristiano Ronaldo sich einen Ort ausgesucht, der wunderschön ist. Das kennen wir ja schon aus Portugal. Aber Turin.
Jetzt spielt er Manchester, Zaini.
Ja, also, okay, dann lassen wir das jetzt mal weg. Weiß nicht, ob wir da einen Podcast machen, müssen wir mal gucken. Aber Turin, warum ist Turin schön, wenn man es jetzt noch nicht gesehen hat?
Also bevor ich zu dem Wichtigen komme, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist, Juventus Turin hat mehr Meisterschaften gewonnen als FC Bayern im eigenen Land.
Ach, ich kenne nur von früher Inter Mailand.
Und du weißt ja, was das bedeutet, FC Bayern ist ja extrem erfolgreich.
Juve ist der Rekordmeister Italiens, naja, das.
Ja, total.
Ewig. Und es war auch, ich hab Turin, bevor du ansetzt, Luca, das erste Mal auf dem Schirm gehabt, so richtig, also natürlich auch von Juve bekannt her, und ich hatte ganz viele Freunde, die das Juve-Trikot immer anhatten, auch in der Schule, aber vor allem von den Olympischen Spielen 2006, die ja in Turin stattgefunden haben, und da habe ich noch viele Bilder im Kopf, das so daran erinnere ich mich an Turin, aber natürlich auch noch nie da gewesen. Erzähl mal ein bisschen.
Also dann, wenn ihr in Turin noch nicht wart, dann würde ich vorschlagen, ihr fahrt nach Turin und geht erstmal auf die Mole. Das ist eine Hauptattraktion von der Stadt oder ein Wahrzeichen, wie man es nennen möchte. Und eigentlich sollte das eine Synagoge werden. Es ist jetzt beherbergt ein Filmmuseum. Und das Schöne daran ist, dass du die Möglichkeit hast, mit dem Aufzug auf die Panoramaterrasse hochzufahren. Das ist irgendetwas über 160 Meter. Mhm. Und dann hast du einen Wahnsinnsblick auf Turin und auf die Alpen. Also wenn man sich dann einen sonnigen Tag, das Glück hat mit einem sonnigen Tag, was ja meistens der Fall ist, ist es natürlich so, dass du dann die Möglichkeit hast, entsprechend schon einfach mal das Gefühl zu bekommen von dieser Lage. Und ansonsten ist, glaube ich, Turin zeichnet sich aus verschiedenen Gründen. Also erstens ist es sicherlich so, dass so ein bisschen so dieses Aristokratische, es hat wunderschöne alte Bauten und man hat hier wirklich die Möglichkeit, auch wenn man so flaniert durch diesen Straßen und Plätzen, die sind alle wunderschön auch restauriert worden. Und es hat einfach eine große Kultur. Es hat eine Kaffeekultur, es hat eine Kunstkultur. Und man nennt Turin ja auch, weil du vorher so genusslich mit Mon Chéri, man nennt ja auch Turin als die Hauptstadt der Schokolade. Mhm. Oh. Also da gibt es ja zum Beispiel diese Gianduiotti, also das ist so eine
Art Nougat, ist das Nougat?
So eine Praline, ja, so eine Haselnuss-Nougat-Praline, genau. Mhm. Und aber es gibt vieles andere. Es gibt natürlich auch diese Kaffeekultur, die auch ein bisschen aus dem Österreichischen herauskommt. Zum Beispiel gibt es etwas, was mehr oder weniger eigentlich nur dort, das ist zu Hause, dieses Bicerin nennt man das. Also das ist so eine Turiner Spezialität und das ist so ein Heißgetränk mit Espresso, Kakao, Vollmilch. Also etwas, was ja auch eher ein bisschen so in die österreichische Kultur aus der K&K-Monarchie auch.
Ja. Habe ich noch nie gehört. Aber das könnte mir schmecken. Sowas mag ich. Und wenn ich jetzt, also ich habe gerade ein Bild im Kopf, also das ist jetzt entstanden, weil ich muss wirklich zugeben, auch offensichtlich die Olympischen Spiele müssen mir entgangen sein. Ich hatte kein Bild bisher im Kopf. Aber wenn ich schon höre, Blick auf die Alpen, dann stelle ich mir vor, dass ich immer wieder Jahreszeiten habe, so vielleicht jetzt und auch im Frühling, wenn oben so ein bisschen Schnee ist, das sieht immer so, finde ich, toll aus, wenn man oben Schnee hat und dann wird es unten hin, über die Stadt dann hinweg, wenn man nach unten schaut oder so, wird es grüner. Also könnte ich mir vorstellen, dass jetzt oder auch im Frühling eine gute Reisezeit ist. Liege ich da richtig?
Ja, da liegst du richtig. Ich denke auch, das ist auch, dadurch, dass es ja so viele Möglichkeiten bietet, die Region, ist immer die Frage, wann ist die beste Reisezeit? Klar, wenn man da vielleicht auch Ski fährt, wobei, das ist auch ein Thema, wir hatten oft früher auch mal die Ecken in Piemont angeboten, wie Sestriere oder Pila, aber es ist doch dann für den deutschen Touristen einfach zu weit. Also vielleicht, wenn du jetzt aus Lindau raus runterfährst, über die Schweiz geht es ein bisschen schneller mit 5 Stunden, da könnte es noch Sinn machen, aber die meisten hören dann natürlich nach dem Brenner auf und bleiben dann in der Ecke zum Skifahren. Ansonsten ist die beste Zeit zum Reisen, klar, ist sicherlich auch von April bis November kannst du hier wunderschöne Zeiten erleben. Und Turin als Stadt, klar, es ist ja immer umgekehrt. Also wenn du jetzt vielleicht eine Stadt Turin, die könnte man sogar auch im August, wenn es heiß ist, aber dann ist ja meistens weniger los, weil viele Italiener dann unterwegs sind. Mhm. Ja. Aber an sich ist es immer natürlich in der Nebensaison, ob das Frühling oder Herbst ist, ist wunderbar.
Das heißt, ich kann auch im Frühling und auch im Herbst draußen sitzen. Also wenn ich dann schon genießen möchte, das geht dann auch draußen abends oder wird es dann schon ein bisschen schattiger?
Ja, also du kannst schon draußen sitzen. Also wenn du jetzt beispielsweise ab Mai unten bist, definitiv, und es gibt jetzt Novembertage, da kannst du locker auch mal 20 Grad haben. Also,
ach, schön.
Nicht natürlich so immer so ein bisschen, nicht so wie hier. Ja. Es ist halt natürlich immer ein bisschen, sind halt immer Monate, ist klar, April, November, die können immer ein bisschen spinnen. Ja. Und manchmal in letzter Zeit konnte ein Mai auch mal ab und zu mal schlechtere Tage haben. Aber vom Grundsatz her ist es so, wenn man ganz sicher gehen will, klar, Juni, Juli, September sind die schönsten Zeiten.
Mhm. Ah, gut zu wissen. Wie lange fahre ich denn? Also nehmen wir jetzt mal den Münchner Raum. Du hattest gerade Lindau gesagt, die hätten also quasi die schnellste Route. Aber wenn ich jetzt einmal Münchner Raum oder dann eben Ballungsgebiete in sagen wir mal Westdeutschland oder von Wien, hätte ich es, glaube ich, sehr, sehr weit, muss ich sagen, weil ich ja doch sehr östlich bin. Was würdest du sagen, wer macht das mit dem Auto? Wie lange?
Ja, Wien wäre schon ein ganz schönes Stück. Also von München aus wären es so ungefähr um die 7 Stunden. 7, 7,5.
Ja. Ja. Je nach Fahrweise. Aber dann trotzdem also, wenn man, Brenner, wäre das trotzdem die Brenner-Autobahn, die man dann erstmal nimmt?
Ja, das wäre ja die Brenner-Autobahn, genau. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob du jetzt eher nach Turin fährst. Da fährt man meistens dann über Mailand nach Turin. Da kann die Strecke Verona-Mailand auch natürlich immer, ist nicht immer verkehrsoptimal. Da kann schon auch das ein oder andere dann ein bisschen länger dauern. Oder wenn man jetzt eher in den Süden runterfährt, also so die Richtung Alessandria, vielleicht Asti, da könnte man auch über Alessandria fahren, dann wird man über Brescia fahren. Das ist eine Autobahn, die ist kaum befahren. Also von Brescia runter sozusagen Richtung Alessandria oder in Anführungszeichen Richtung Genua, dann ist es so, dass du da kaum Verkehr hast in der Ecke.
Dann nehmen wir die Route.
So, und ich habe wieder was gelernt. Ich habe immer Brescia gesagt oder Brescia oder sowas. Das ist, wir sind jetzt gerade südwestlich vom Gardasee, oder? Die Autobahn meinst du auch in den Ort. Brescia?
Genau.
Richtig ausgesprochen?
Ja, also im Grunde fährst du ja runter beim Brennerer, dann Verona, ja, dann geht's rüber rechts Richtung Mailand und dann kommt Brescia zuerst, kurz danach. Und vom Brescia runter dann kannst du nochmal abbiegen und fährst so Richtung Genua, Richtung Alessandria, also Piemont, Alessandria gehört zum Piemont und dann kann man von dort aus weiter runter nach Genua.
Ah, okay. So, zum Abschluss gibt's noch einen Nachtisch oder was Süßes. Wir haben es jetzt schon zweimal angesprochen, einmal die Piemontkirsche, einmal Schokolade und Turin. Viele Zuhörer werden wahrscheinlich, wie ich gesagt habe, auch wie ich, zum ersten Mal mit der Region durch Süßigkeiten, durch Schokoladenpralinen oder so in Berührung gekommen sein, aber nicht wissen, dass das auch wirklich tatsächlich alles dort herkommt. Ich habe erst vor ein paar Jahren mir das Thema nochmal angeschaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Als Kind hat man so das Gefühl, man will alles irgendwie einheimsen. Also ich hätte eigentlich früher gesagt Kinderschokolade, weil ich meine, der Name liegt einem ja nahe. Kinderschokolade kommt aus Deutschland oder genau gesagt aus Frankfurt, wo ich geboren bin, wo ich wusste, da ist irgendwie die Firma. In Wahrheit ist Kinder aber eine Tochter von Ferrero, also eine Tochtergesellschaft von Ferrero. Und Ferrero wurde im Piemont gegründet. Ein Bäcker, ein Schokolatier hat quasi Nutella dort auch erfunden. Und das ist alles aus dem Piemont. Also die ganzen Sachen, wo Ferrero und Kinder draufsteht, das haben wir dem Piemont zu verdanken. Und jetzt ja, wird eigentlich noch mehr klar, was da wird auch immer noch produziert, da kann man auch Werksbesichtigungen machen und so weiter. Also ich finde das interessant, weil das begleitet uns, ja, muss man sagen, das ganze Leben.
Ja. Dominik, wir wissen jetzt, was wir der Seni als Geschenk, wenn zu Weihnachten.
Eine Führung. Bitte nur die Führung. Ja. Ich muss Abstand nehmen von zu viel Produkten.
Das wird jetzt schwer.
Davon. Vor Thailand vor allem. Aber, und das habe ich auch vorhin kurz erwähnt, es gibt eine neue Sonderedition und wir kriegen hier kein Geld, wir machen hier keine Werbung. Es gibt gerade irgendwas mit Piemontkirsche und Orangenlikör. Also wer doch mal wieder was aus dem Piemont probieren will, was man dann auch problemlos im Supermarkt bekommt, ich kann es nur empfehlen. Das ist so eine Club Orange Edition. Ja. Und ansonsten, vielen Dank überhaupt, dass es das Piemont gibt. Ich glaube, es ist einfach ja ein Genusshimmel. Und Luca, dass du dich da so gut auskennst und uns da mitgenommen hast, weil, wie gesagt, ich hatte gar keine Ahnung.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die Schokolade, vielen Dank für den Fußball, vielen Dank für diese Genussreise. Luca, bis bald. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal bei uns bist. Danke dir.
Gerne. Ich danke euch. Ciao.
Bis bald. Ciao.